Ja, liebe, wir haben ein Problem. Was für ein Start in der Predigt. Ui. Es ist so, wir haben zwei Augen und die sind wirklich toll. Die sind wirklich gut. Aber oft schauen wir aufs Falsche. Oft bleiben wir an der Oberfläche hängen. Und es ist so, dass man ganz viel verpassen kann, wenn man an der Oberfläche hängen bleibt. Dass man kann eigentlich gewisse Sachen wie vorbeigehen, die wichtig wären. Israel zum Beispiel hat fast seinen grössten König verpasst wegen dem. Ich möchte einmal mitnehmen in die Geschichte rein, weil wir können recht viel für unser Leben lernen, glaube ich. Der Isai, der Mann, hat in Bethlehem gelebt und hat 8 Söhne gehabt. Und der jüngste von diesen Söhnen, der ist nicht nur der jüngste gewesen, sondern der kleinste und der unbedeutendste. Der war eigentlich gerade mal gut genug gewesen, zum Schafhüten auf der Weide. Und als der alte Prophet Samuel zum Isai geschickt worden ist, um einen von seinen Söhnen zum König salben, hat man ihn nicht einmal geholt von der Schafherde. Den hat man einfach gelassen. Ich dachte, der kommt sowieso nicht in Frage. Gottes Auftrag an Samuel hat gelautet: Salbe mir den Mann zum König, den ich dir zeigen werde. Und ich stelle mir vor, wie der Isai so stolz seine 7 ältere Söhne sind so da gestanden, eine Reihe und Glied, einer grösser und als der andere, breitere Schulter als der andere, so ein Prachtskerl. Und der Samuel war sich gewöhnt, dass ein König eine stattliche Statur hat, weil der aktuelle König, der Saul, ist ja, wie es heisst, ein Kopf grösser als alle anderen. Und somit war eigentlich der Samuel recht guter Zuversicht. Isai hat dann seinen ältesten Sohn vorgestellt, so, das ist mein Sohn, der älteste. Und Samuel hat ihn angeschaut und hat wahrscheinlich gedacht, wow, der ist gross, der hat breite Schulter, der muss es sein, Prachtskerl. Und dann heisst es, sagt Gott zum Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Also Samuel denkt, okay. Dann ist der zweite älteste Sohn gekommen, auch so ein Stämmiger. Dann hat er gedacht, ja, aber der, Gott, nein, auch nicht. Der dritte ist auch nicht, der vierte auch nicht, bis sie alle durch waren. Der Samuel war ein bisschen verdattert. Waren das alle diese Söhne? Und irgendwann hat Isai wahrscheinlich gemerkt, ah, ich habe ja noch einen. Der bei den Schafen. Der Jüngste ist noch übrig, er weidet die Schafe. Und der war überhaupt nicht auf dem Radar vom Isai, oder? Sie haben einen Colt, und steht der Jung vor Samuel. Und es heisst dann, dass der Jüngste, dass er rötlich war und schöne Augen hatte. Und er hat David geheissen. Und Gott hat zum Samuel gesagt: Auf, salbe ihn, denn er ist es. Samuel hat die Söhne nach dem Äußeren beurteilt. Und wenn er die Wahl so durchgezogen hätte, dann wäre es nochmal schief rausgekommen, oder? Dann wäre es total schief rausgekommen. Der David ist es gewesen. Der David ist der Erwählte von Gott gewesen. Und die Bibel sagt, weg seinem Herz. Weg seinem Herz, weil er hat ein gutes Herz gehabt. Und ich kann ja sagen, wenn wir heute irgendeinen Jude, ihr könnt mal den Test machen, reisen auf Israel und fragen irgendeinen Jude, einen Israelit, wer ist der grösste König in der Geschichte von Israel? Wie aus der Pistole geschossen wird David kommen. Der David. Obwohl er nach dem äußeren Bild gar nicht den Vorstellungen von einem König entsprochen hat. Er war ja noch jung dort. Er ist ja nicht gar König geworden dann. Er ist ja noch recht lang gegangen. Aber er war es und er hat die Geschichte von Israel geprägt wie kein anderer. Also wir sehen, zwischen uns Menschen und Gott gibt es ziemlich einen zünftigen Unterschied. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Ja, okay, nicht. Auf was schaut denn der Mensch? Denn der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ja, und Gott? Gott aber sieht das Herz an. Und das tönt doch noch schön eigentlich, oder so? Gott schaut das Herz an. Die Geschichte von David ist irgendwie auch noch so rührend, so bewegend. Aber wenn man jetzt ein bisschen tiefer geht, wisst ihr, was das bedeutet? Jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Das heisst, Gott schaut mit in dein und mein Herz hinein. Und er sieht alle Gedanken, die wir denken. Alle. Auch die Bösen, auch die gar nicht so netten. Manchmal ist es ja gut, dass man nicht kann Gedanken lesen voneinander, oder? Das ist ja wirklich noch gut, vielleicht. Aber Gott sieht alle Gedanken. Und er sieht auch jede heimliche Verfehlung, wenn uns sonst keiner sieht. Gott sieht uns. Und das ist ja ein bisschen nicht mehr so anmächtig, nicht mehr so herzerwärmend. Aber genau da bietet Jesus auch die totale Reinigung an von unserem Herz. Wenn wir zu dem Schlechten stehen, wo wir denken oder machen, vor Jesus zu dem stehen, dann wird er alles wegnehmen. Dann reinigt er uns. Und total. Und wir sind vor ihm dann gerecht, weil er uns die Gerechtigkeit schenkt. Gibt es ein komplett neues Herz auch. Und in diesem Zustand kann man Jesus in sein Leben nie bitten. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann musst du es unbedingt machen. Weil wenn du das machst, dann kommt er in dein Leben hinein und wohnt in dir. Jesus Christus wohnt dann in dir. Und das ändert alles. Das bezeugt die Bibel. Und das sollten wir erstreben, weil wenn Gott dann in sein Herz hinschaut, was sieht er dann? Sein eigener Sohn. Und das macht uns gerecht vor Gott. Man kann sich auch fragen, aber warum schaut dann Gott jetzt das Herz an und nicht zum Beispiel die Frisur oder ich weiß auch nicht, die Füße oder so? Warum geht das Herz? Weil das Herz das entscheidende Ding ist, dass unser Leben gelingt. Also wenn du für irgendetwas Sorge tragen in deinem Leben, dann ist es dein Herz. Ich stelle mir vor, auch, dass der David einer war, oder? Er ein Mann nach dem Herzen Gottes heisst. Dass er einer war, der ehrlich war. Also ein gutes Herz, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit. Dass jemand ist, der Rückgrat hat. Nicht gerade umkippt, wenn ein bisschen das Windli kommt und sagt, ja, der ist es gewesen. Ich habe ja schon vor Anfang gesagt, ich finde es nicht gut. Oder was auch immer. Und ich stelle mir vor, dass ein gutes Herz auch eine Mischung ist, eine gesunde Mischung aus gesundem Selbstvertrauen oder auch Gottvertrauen, sich nicht minderwertig fühlen und sagen, das kann ich sowieso nicht, das geht eh nicht. Sich etwas zutrauen mit Gott. Auf der einen Seite so also ein gesundes Selbstvertrauen haben und auf der anderen Seite gehört in ein gesundes Herz für mich auch Demut. Oder nicht hochmütig sein. Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist noch wichtig, oder? Man kann auf beide Seiten vom Ross runterfallen. Und das, so ein Herz, eine Person, die so geprägt ist, ist viel kostbarer als irgendeiner, der einfach so ein Beauty-Man oder Woman oder und super aussieht und gross und schlank und weiss ich was ist. Also ich glaube, das will auch die Bibel uns sagen, von den Prioritäten her. Ich war kürzlich in der Autowaschanlage, stell dir vor, es gibt es in Birmensdorf sogar auch. Und dann bin ich dort angefahren und vor mir ist ein BMW gestanden und ich habe gedacht, was macht der da? Weil der BMW war blitzblank, schon bevor er hier gefahren ist. Und dann dachte ich, okay, ja. Und dann, aber ich habe etwas gelernt, der BMW-Fahrer hat seine Felgen eingesprüht und ich habe gedacht, das macht man so, ich bin nicht so durch dort. Ich dachte, das mache ich jetzt gerade auf. Und dann ist er reingefahren mit seinem BMW und ist wieder rausgelaufen, hat dann sein Geld geschossen und dann hat die Maschine angefangen rattern und tun und er ist hinten reingestanden, es war offen gewesen, man hat ihn gesehen. Und dann habe ich dem so zugeschaut, den er sein Auto beobachtet hat und dann ist er wirklich, ich übertreibe jetzt nicht, dann ist er da ins Auto und dann ist er da geschaut. Dann ist er geschaut, ob es noch da ist, oder? Dann ist er da rüber geschaut. Er war immer noch da gewesen und dann ist der Bürste vorne runtergekommen, dann hat er sich so gebuckt. Und ich dachte, wow, interessant, das ist schon ein tolles Auto. Also, ich habe halt kein BMW, sonst würde ich das wahrscheinlich auch machen. Und irgendwann war er dann fertig und ich auch, bin einmal durch. Ich fahre aus dieser Autowaschanlage raus und rate mal, wer draußen gestanden ist. Der BMW-Fahrer mit dem Lumpen in der Hand hat das Dach gebützelt und gefickelt und gemacht. Und also peinlich genau, ich wäre fast nicht dran gefahren und hätte gesagt, da hat es noch einen. Aber wisst ihr, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, wenn der Mann nur halb so viel Zeit und Kraft in sein Herz investiert, wie in sein BMW, dann muss es eine unglaublich tolle Persönlichkeit sein. Der muss also voll ein toller Mann. Oder wenn er geheiratet ist, wenn er nur halb so viel in seine Frau investiert und sie bützelt und streichelt und macht, wie sein BMW, das muss auf Hammer sein. Aber ehrlich gesagt, ich weiss nicht ganz, warum ich beschleiche gewisse Zweifel, dass der das wirklich so macht. Ich glaube es irgendwie nicht ganz. Wie viele Menschen bleiben an der Oberfläche? Und ich habe es dem BMW-Fahrer natürlich nicht gesagt. Aber wisst ihr was? Sein BMW wird einmal auf dem Schrottplatz enden. Wenn er das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich keine Ohnmacht fallen. Aber sein Herz wird nie auf dem Schrottplatz enden. Das ist ewig. Die Geschichte von David zeigt, wir sollen uns um unser Herz kümmern und Sorge dazu tragen. Denn für Gott ist es das Wichtigste. Und er schaut immer wieder rein, in das Herz und will uns helfen, ein bisschen korrigieren, was nötig ist. Er schaut auch jetzt rein, in dem Moment. Und was sieht er echt jetzt in unserem Herz? Übrigens, er schaut nicht so rein, sondern in Liebe. Einfach nur zum Sagen. Aber was sieht er echt drin? Vielleicht sieht er eine alte Wunde. Unverarztet. Und es ist so, dass wenn man solche Wunden nicht verarztet, können sie anfangen, im Bild gesprochen, eitern. Also sie können zum Beispiel, was man bitter wird. Wir müssen, also wir müssen nicht, aber es ist gut, wenn wir unser Herz pflegen. Wenn wir es schützen auch, zum Beispiel, indem wir eben verschmutzende Gedanken nicht einlässt, verschmutzendes Zeug nicht einlässt, dass man gewisse Bilder nicht einlässt, Filme, dass man die Medienkonsum allenfalls anpasst, wenn es nötig ist. Schützt dein Herz. Aber andererseits auch kann man das Herz schützen, indem man seelische Wunden zu Jesus bringt. Dass man dem göttlichen Arzt das anbefiehlt, dass man vielleicht in die Seelsorge geht und sagt, ich will an dem arbeiten, ich will wieder heil werden in dem hinein. Und es gibt durchaus auch Menschen, die haben so schwer erlebt, dass sie denken, hey, meine Wunde im Herz ist unheilbar. Man kann sich wirklich nicht vorstellen. Und ich kann das nachvollziehen, dass man diese Gedanken haben kann. Und doch ist es nicht so, dass es unheilbar ist. Weil die Bibel sagt im Psalm 147, Gott heilt die zerbrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. Und das ist die Wahrheit. Aber das passiert nicht einfach automatisch. Zeit heilt Wunden. Sondern das ist vielleicht nötig, dass wir einen Weg gehen, in eine Beratung, in eine Seelsorge, dass wir mit Leuten über das schwätzen und an dem arbeiten. Das ist unangenehm, aber das ist der Weg. Und vielleicht betest du auch mit dem Vers. Sagst du, Jesus, du hast doch gesagt das. Jetzt bitte fang an, das Zeug heilen. Und das Herz bewahren und Sorge tragen hat vielleicht auch mit dem zu tun, dass wir uns Gedanken machen, hey, wie kann ich mich weiterentwickeln? Vielleicht, ich habe vorher so ein paar Sachen aufgezählt, was in so einem Herz könnte Platz haben, vielleicht ein gesundes Selbstbewusstsein oder Gottvertrauen und vielleicht merkst du, hey, ich bin da völlig unsicher und ich getraue mich nicht. Wieso nicht dann mal an sich arbeiten, an diesem Punkt mal ein bisschen dran herangehen und ein bisschen das Fundament stärken. Es ist viel schöner zu leben, wenn man nicht ständig mit Minderwertigkeit konfrontiert ist. Dann die Bibelstelle legt den Finger auch noch an einen anderen Punkt drauf. Ich denke, fast alle neigen mir, das Falsche zu gewichten. Ich glaube, das ist nicht vielleicht unrecht, aber ich sage es jetzt mal ein bisschen doch ein bisschen so, dass wir, glaube ich, gefördert sind, andere aufgrund von ihrem Aussehen zu beurteilen, aufgrund von der Kleidung vielleicht, aufgrund von der Sprachgewandtheit, aufgrund vom gesellschaftlichen Status. Ich war kürzlich im Laden gewesen, an der Kasse. Stell dir vor, im Birmersdorf haben wir Läden auch. Und an dieser Kasse war eine Frau vor mir gewesen, und die hat ein Kopftuch gehabt und der Verkäufer hat die Frau nicht beachtet. Er hat nicht Danke gesagt, er hat nicht Adi gesagt. Ich dachte, hey, hallo. Wenn jetzt da irgendwie so eine grosse Frau war mit strahlenden Augen, hätte ich das bei der Rede gemacht. Das finde ich ihnen nicht. Oder meine Frau Darin war kürzlich mit ihrem Vater in einem Medienladen gewesen, so einem Medienladen mit einem grossen M. Ein grosses M. Und dort hat ihr Vater, der 86 ist, hat sich beraten lassen. Und der Berater hat ihn offensichtlich nicht ernst genommen. Ja, so ein 86-jähriger Papi und sowas wutscht dann. Also, hat er natürlich nicht gesagt, aber man hat den Eindruck bekommen. Und wo mit Darian dazugekommen ist, hat es gerade gekehrt. Da haben wir das Gefühl, ah, jetzt nimmt er ihn ernst. Ja. Also, mich dunkt es, wie weit verbreitet ist das? Das ist total weit verbreitet und vielleicht sogar auch bei uns selber. Gott sagt, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs. Schau nicht aufs Äußere. Und ich glaube, das fällt mir, uns nicht so leicht. Wie automatisch passiert es doch, dass wir jemanden in einen Raster einschätzen? Also wenn jetzt jemand kommt mit Anzug und Krawatte, irgendwo in einem Laden rein, dann schaust du anders aus, wenn er irgendwie ein bisschen verlumpt daherkommt. Also das können wir fast nicht anders, oder? Und je nachdem, wie die Einschätzung ausfällt, ist man dann mehr bereit, also ist man geduldiger, freundlicher, hilfsbereiter oder eben gerade eher nicht. Oder wenn der Big Boss von der Firma hier kommt, von deiner Firma, dann bist du enorm zuvorkommen. Dann lässt du alles stehen liegen und willst einen Kaffee, ja, Kaffee und Zeug und Sachen. Wenn jetzt aber der Nachbar kommt, vielleicht ein bisschen verlumpt und mit Mundgeruch und wo immer ein bisschen viel redet und du hast keine Zeit, dann weichst du vielleicht eher ein bisschen aus. Dann bist du gar nicht so zuvorkommen. Also ich glaube, das ist in uns rein irgendwo ein Stück weit. Und wenn wir das so hören, dann glaube ich, dass uns allen bewusst ist, dass es nicht gut ist. Und dass es Jesus nicht so möchte. Und wahrscheinlich fällt es nicht so leicht, das zu ändern. Dabei, wenn Jesus uns nach so einem Raster einschätzen würde, wir kämen das so etwas von flach raus. Also wirklich sehr, sehr flach. Und er hat nicht Grund, um nur eine Sekunde sich für uns zu investieren. Und trotzdem schenkt er uns seine ganze Aufmerksamkeit, seine ganze Liebe. Und ich glaube schon, dass wir Menschen recht verletzen können, dass wir ihnen Unrecht tun können, wenn wir sie nur nach dem Äußeren her beurteilen. Unter der Oberfläche von einem Menschen liegt so viel verborgen. Und er kann es vielleicht gar nicht ausdrücken, aber es ist so viel da, vor allem auch bei den Kindern. Die Kinder können ja noch weniger Sachen ausdrücken und analysieren, aber es ist effektiv da. Ist jemand von uns schon mal auf einem Eisberg gewesen? Hat er, oder schon mal gesehen von einem Schiff aus? Einen richtigen Eisberg? Also, ich nicht, nur auf Bilder. Aber bei den Eisbergen ist es so, dass 90% von diesen Eisbergen liegen ja, also 90% vom Eisberg liegt unter der Wasseroberfläche. Und nur 10% ist sichtbar von Augen. Und wenn man nur auf das schaut, was man sieht bei einem Eisberg, dann übergeht man das Entscheidende. Also, das ist gar nicht gut. Und Gott achtet bei jedem von uns nicht nur auf die sichtbaren 10% oder wie viel auch immer, sondern ihn interessiert 100% von uns. Alles. Und genau das möchte er von uns auch anderen gegenüber. Dass wir uns darin bemühen und üben, so zu leben. Wir sollen aufs Herz der anderen schauen, unabhängig vom Äußeren. Vor einiger Zeit habe ich von dem Bub gelesen, der Raphael, der war hier 14, Teenager. Wenn man ihn sieht, man denkt, er sieht nicht so wahnsinnig intelligent aus. Er kann auch nicht reden, er kann nicht laufen, ist im Rollstuhl, ist behindert. Vielleicht denke ich auf den ersten Blick, ja, er ist einfach ein armer Bub, oder? Aber jetzt glaube ich, dass der Raphael gescheiter und intelligenter ist als jeder von uns. Weil er ist hochintelligent. Er kann mittels moderner Computertechnik kann der Raphael wunderbare Gedichte schreiben. Er hat Bücher geschrieben. Er kann Deutsch, Englisch, Italienisch und Türkisch. Und schaut ihn mal an. Der Bub kann das alles. Und er ist wie gefangen in einem behinderten Körper. Hochintelligent. Und wenn man ihn jetzt nur vom Äußeren her beurteilt, dann tut man ihm total Unrecht. Und man tut ihn nicht angemessen behandeln. Da ist ganz viel unter der Oberfläche. Gott schaut eben nicht nur die Oberfläche an. Nicht nur den Körper, sondern das Herz. Aber wisst ihr was? Wenn wir den Raphael jetzt würden, wenn wir ihm begegnen würden und oh, Raphael, oh, du bist so gescheit und intelligent, ja. Was würden wir dann machen? Wir wären gerade wieder vom Ross runtergefallen. Wir würden nämlich ihn behandeln aufgrund von seiner Intelligenz. Gott schaut das Herz an. Das Herz ist entscheidend, nicht die Intelligenz. Wie behandeln wir Menschen, die äußerlich nicht so angesehen sind? Ich war vor Jahren im Militär. Das ist irgendwann schon ein Zeitchen her. In einem Altersheim waren wir einquartiert. Und dort habe ich einen alten Mann kennengelernt, den Rudi. Und ich hätte den Rudi hätte ich gar nicht wahrgenommen. Er war ein kleiner, unscheinbarer Mann. Er hatte einen Sprachfehler, man hat ihn nicht gut verstanden. Er war einfach verschupft zeitlebens. Er hatte keine Familie, war einsam. In seinem Zimmer hat es nach Urin geschmückt. Es war nicht so anmächtig. Und irgendwie hat es aber das wie gegeben, dass ich mit dem Rudi auch über das Militär raus in Kontakt behalten habe. Und ich bin dann seit das andere Mal einen Ausflug gemacht mit ihnen. Mal sind wir auf Frappi gehen, das Patisserie essen, wie das schon lange mal wollen. Mal sind wir das Kloster anschauen. Einfach so ein paar Mal. Und irgendwann ist ein Brief gekommen mit der Todesanzeigerin vom Rudi. Rudi ist gestorben. Überraschend. Obwohl er schon ein alter Mann war. Und ich bin dann an die Abdankung gegangen. Und an der Abdankung ist irgendwie alles, ja, logischerweise um den Rudi, hat sich gedreht, um sein Leben. Und auch darum, wie Menschen zum Rudi gestanden sind im Leben. Und ich habe gedacht, irgendwie ist es jetzt plötzlich wichtig geworden. Jetzt ist es wichtig, wie man zum Rudi gestanden ist. So, während dem Leben hat man das Gefühl gehabt, es ist viel weniger wichtig gewesen. Und mir ist bewusst geworden, wie Gott das anders sieht. Für Gott ist der Rudi von der Geburt bis zum Tod jeden Tag genau gleich wichtig gewesen. Und er hat ihn genau gleich geliebt. Und der Rudi, der hat Jesus angenommen in seinem Leben. Hat ihn auch Fragen gehabt, das wollte er wissen. Und ich glaube, dass ich ihn wieder sehe im Himmel. Und dann, wenn der Rudi, vielleicht wird ihn gar nicht kennen im ersten Moment. Er ist nicht mehr klein. Er hat keinen Sprachfehler mehr. Nicht mehr verschupft. Der Rudi, bist du das? Du bist der Rudi. Rudi. Und ich glaube, im Himmel wird es noch vielseitige Rudis haben. Und ich glaube auch, Gott wird im Himmel die Leute suchen, die sich um die Rudis gekümmert haben und bemüht haben und wird sie ganz speziell verdanken und belohnen. Und ich sage jetzt das nicht, weil ich jetzt da dem Beispiel halt der Held quasi bin. Ich habe viel zu viel Mal habe ich es nicht, habe ich nicht der Held gesehen und habe es verpasst. Also ich sage es nicht wegen dem. Aber Gott wird genau die Leute, die sich um solche Menschen gekümmert haben, besonders verdanken. Und zwar einfach auch aus dem Grund, weil Jesus sagt, was ihr einem dieser meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich finde das immer wieder einen ganz bewegenden Satz. Das heisst, alles, was wir Menschen tun, die Jesus glauben, seine Brüder und Schwestern, dass wir das wie direkt ihm selber tun. Und ich denke, das ist etwas, wo wir dafür uns bewusst sein dürfen. Wo hat Gott dir so einen Ruhe in dein Leben hingestellt? Nehmen wir ihn doch als ganz wichtige Person, weil er ist es auch. Übrigens, aufs Herz schauen, ist auch für Ehepaare entscheidend. Und dort fängt ja alles mit Äußerlichkeiten an, sage ich jetzt mal, oder? Ja, soll man ja niemand sagen, er hat sich ausschließlich einen guten Charakter verliebt. Gut, wobei es gibt es tatsächlich. Also ich habe die Predigt auch schon gehabt, da ist eine Frau auf mich zugekommen und gesagt, also bei ihr ist es effektiv so gewesen. Ich dachte, wow, ich hätte sie fast ausgestopft und ins Museum gestellt. Das ist so außergewöhnlich, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Aber das kann es schon geben. Aber normalerweise ist das Äußerliche, oder? Das, was uns irgendwie anzieht. Aber damit aus dieser äußerlichen Verliebtheit kann eine tragende Liebe werden, müssen wir lernen, aufs Herz vom Partner einzugehen, zu beachten. Wir müssen lernen, Bedürfnisse auch zu beachten. Weil wenn wir mit den Äußerlichkeiten bleiben, dann wird man unzufrieden. Wenn die geheiratet sind, nein, eigentlich alle. Alle von uns. Wann haben die besser ausgesehen? Heute oder vor 20 Jahren? Gut, die einen, die sehen jetzt besser. Aber ja, das ist halt so eine Sache. Wenn wir beim Äußeren bleiben, wird es schwierig. Oder man wird egoistisch, man wird unzufrieden. Und darum ist es so gut, wenn man nicht bei den Äußerlichkeiten bleibt. Wie schaust du deinen Partner an, die geheiratet sind? Wie schaust du deinen Partner an? Bitte doch Jesus, dass er dir einen neuen Blick gibt für das Wertvolle, Verborgene im Leben von deinem Partner. Das ist nämlich so viel Wertvolles da, man sieht es dann vielleicht wie nicht mehr. Bitte doch dafür. Aber ich glaube, bitte allein lange nicht. Vielleicht müssen wir auch selber mehr wieder ganz neu heranschauen. Richtig anschauen. In den 90er Jahren hat es einen Kinofilm gegeben. Dort hat, in dem Film hat der US-Präsident einen Hirnschlag gehabt und ist ins Koma. Kate, jetzt soll ja niemand lachen. Das war in den 90er Jahren gewesen. Ich weiss, was die einen gerade für Links machen. Und also in dem Film, und der US-Präsident, der ist ins Koma gefallen und hat einen Doppelgänger eingesetzt, wo dann die Stelle vom Präsidenten übernommen hat, und man hat es eigentlich niemandem gesagt. Nur ganz, ganz wenige haben das gewusst. Nicht einmal die Frau vom Präsidenten hat das gewusst. Er hat es nicht gesagt. Und später ist es dann rausgekommen. Und die Frau hat zum Doppelgänger gesagt, ich habe von Anfang an gewusst, dass du nicht mein Mann bist. Und der hat gesagt, ja, warum? Daran, wie du mich angeschaut hast. Ihr eigener Mann hat sie schon lange nicht mehr so richtig angeschaut. Und das ist eigentlich tragisch, oder? Und das sieht man nicht. Das sollte man wieder ändern, wenn man es merkt. Gott sagt es also heute Morgen, lass dich nicht blenden vom Äußeren, sondern acht aufs Verborgene im Herz. Und ein dritter Punkt, die Aufforderung von Gott hat nicht nur Konsequenzen im Umgang mit anderen Menschen, sondern ist auch für uns eine Lebenshilfe. Für uns selber, weil viele, auch Gläubige, versuchen, dem gesellschaftlichen Maßstab zu genügen, indem sie eine Fassade aufbauen um sich herum. Man gibt vor, etwas zu sein, was man gar nicht ist. Und der heutige Vers sagt, du musst nicht den Stark spielen, wenn es dir zum Hüllen zumut ist. Du musst nicht das Gesicht wahren, damit Menschen dich vom Äußeren her gut einstufen können. Natürlich, ich muss nicht jedem meine Überforderung auf die Nase binden. Also das wäre auch falsch. Dass ich jedem muss quasi meine Ängste und meine Sorgen gerade so mitteilen, allen offenherzig, das glaube ich auch nicht. Das nicht. Aber tun wir nicht so, als hätten wir alles im Griff, obwohl wir es schon lange nicht mehr haben. Ich denke, das müssen wir auch nicht. Übrigens, das gilt auch für das Glaubensleben. Und es kann es durchaus mal frei machen, wenn wir in einem geschützten Rahmen zu unseren Schwächen stehen. Und ein geschützter Rahmen ist meiner Meinung nach eigentlich praktisch nie der Gottesdienst. Das ist meistens muss das ein kleinerer Rahmen sein, ein vertrauterer Rahmen. Aber dass wir mal anstehen und sagen, hey Leute, ich habe das Problem. Und ich bin froh, wenn ihr mich nicht verurteilt, wenn ihr für mich betet, ich arbeite daran. Gemeinde soll ein Ort sein, wo ein Klima von der Annahme herrscht, sodass man sich traut, zu Fehlern zu stehen. Wir wollen es unterstützen im Abreißen von falschen Fassaden. Was hat Jesus zum Pharisäer gesagt? Das finde ich so cool. Du getünchte Wand. Du getünchte Wand. Und eine getünchte Wand ist eine Wand, wo man weiss gemalt ist, übermalt ist, dass man den Schmutz und den Schaden nicht sieht. Wie geht es dir an diesem Punkt? Es ist hilfreich, wenn man eine Vertrauensperson hat, die man abladen kann. Wo man sich öffnen kann. Wirklich im vertrauten Rahmen, wo man genau weiss, hey, da geht nichts raus. Wo man zu Schwächen stehen kann. Und vielleicht betest du einfach mal dafür, dass Jesus dir so eine Vertrauensperson schenkt und gibt. Und du kannst abladen und Zeug hinter dir lassen. Und dann kommt der heutige Schönheitswahn dazu. Ist auch so eine Sache, der geht auch nicht spurlos an uns vorbei. Definitiv nicht. So muss man sein, so muss man aussehen. Und es ist ja wirklich zum Teil wirklich, es ist völlig abstrus, wenn man zum Teil Bilder sieht von Leuten, die irgendwelche Schönheitsoperationen machen und denkst wirklich, ja, das sind mal, ich hätte fast gesehen, mal Menschen gewesen. Oder mal, die sind mal schön gewesen und jetzt sehen sie so wie missbildet aus. Also das ist jetzt sicher das Extrem. Ich denke, von dem lassen wir uns nicht so beeinflussen. Aber es gibt sonst einfach vieles, was einen Druck auslöst, auch gerade auf junge Frauen, wo sie vielleicht fast ein bisschen in die Magersucht hier drängt. Aber ich glaube, auch für junge Männer ist es nicht so gut. Wenn man es vielleicht gut bin, ist schon bald 50, oder? Dann musst du nicht mehr vergleichen da mit denen, ja, weiss ich was für Beauty-Mans. Aber das ist ja für die Jungen nicht gerade so eine Hilfe. Cindy Crawford, ein ehemaliges amerikanisches Topmodell, die hat einmal etwas Schlaues gesagt. Sie hat gesagt, Frauen wundern sich, wieso sie nicht aussehen wie wir Models. Sie wissen ja nicht, dass wir auch nicht so aussehen. Es ist ja so. Oder die Models, die sind ja wirklich zum Teil hübsch und schön, aber auch, dass sie aufgemotzt werden, stundenlang Make-up, dann fotografiert mit allen möglichen Licht, optimalem Licht und so. Und dann kommt ein Photoshop. Der Hals ein bisschen schlänker, die Augen ein bisschen grösser, die Wangen ein bisschen kleiner und so. Und zack, kommt das Bild raus. Und wir haben dann den Salat. Weil das ist unser Maßstab. Und ja, das ist eigentlich wirklich nicht gesund. Aber vor Gott können wir so sein, wie wir wirklich sind. Und das wäre eigentlich eine grosse Entlastung. Aber ich habe das Gefühl, es ist nicht so einfach. Das können wir schon sagen, Gott nimmt mich an und ich muss anderen nicht gefallen. Und gesagt haben wir es schnell, aber gelebt, je nachdem, ist es viel schwieriger. Und auch da, wenn du jetzt merkst, hey, da habe ich wirklich Schlagseiten. Das ist für mich so schwierig. Ich glaube, dann bleibt nichts anderes übrig, als dass man sagt, hey, ich gehe mal schwätzen mit jemandem. Ich will dafür schon, ich will mein Fundament wirklich stärken. Übrigens, das soll nicht heissen, dass wir ins Gegenextrem fallen. Dass wir mit Herdöpfelsäcken laufen und uns nicht mehr rasieren und unpflegt sein. Das meint überhaupt nicht. Der Körper von einem Gläubigen ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Und den Tempel vom Heiligen Geist soll man durchaus pflegen und umsorgen. Aber im Ganzen ist es wichtiger, das Herz zu pflegen. Ich glaube, wenn wir nur halb so viel würden in unser Herz investieren wie das Äußere, dann wäre es schon recht gut, habe ich das Gefühl. Und etwas möchte der Predigtext, und das ist der letzte Punkt, auch noch sagen, Gott kann dich brauchen. Der David war ja überhaupt nicht auf dem Radar von seinem Vater. Überhaupt gar nicht. Er war noch gut genug zum Schafhüten und trotzdem ist er der Erwählte Gottes gewesen. Und ich sage, du bist für Gott brauchbar. Egal, wie du dich fühlst, auch wenn du nicht das Gefühl hast, du bist besonders schön oder du bist irgendwie nicht zu oberst auf der Karriereleiter oder du bist gesundheitlich angeschlagen, Gott kann dich brauchen, wenn er dein Herz prägen kann. Und gerade wenn du dich unfähig fühlst, dann erst recht kann er dich brauchen. Er befähigt dich. Und ich denke, es ist auch ganz gut, wenn man betet zwischendurch, Jesus, wo willst du mich brauchen? Das muss nicht so klassisch sein in diesem Team oder in diesem Team oder das, sondern das kann auch ein bisschen unkonventionell sein. Gott kennt dein Potenzial, weil er hat sie dich hingelegt. Und er wird es wieder rausholen, dass es wieder zum Tragen kommt. Darum, heb Mut. Glaub an Gott. Er glaubt an dich. Glaub auch du an ihn, dass er etwas machen mit dir. Wissen Sie, manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, ja, das kann ich einfach nicht. Und ich traue mir es nicht zu, dann mache ich es einfach nicht. Aber wenn man den Eindruck hat, dass Gott uns etwas aufzeigt, ich glaube, dann sollten wir drin steigen, auch wenn wir nicht so die Helden sind. Ich kann ja sagen, wenn ihr die ersten Predigten von mir würdet hören, also dann würde ich gerade gehen, im Fall, ehrlich. Das ist Katastrophe. Ich war so nervös und so steif und oh, das ist also wirklich. Ich hoffe, es hat keine Aufzeichnungen mehr von diesen Predigten. Aber wenn ich jetzt gesagt hätte, nein, ich mache das nicht, ich kann das nicht, dann hätte mich Gott nicht entwickeln können. Gott kann uns entwickeln, wenn wir ihn lassen. Wenn wir ihn uns brauchen lassen. Also die Geschichte von David zeigt, dein Herz ist kostbarer als sonst irgendetwas. Träg Sorge dazu. Wenn du Verletzungen in dir trägst, dann geh damit zu Jesus. Wenn du merkst, ich habe irgendwo Schlagseite, dann schaff dran. Vielleicht sagst du auch ganz bewusst, hey, ich entziehe mich am gesellschaftlichen Maßstab. Ich will nicht mehr den und den Maßstab genügen, ich will Gott genügen. Ich tue sein Urteil höher gewichten als das von außen herum. Oder vielleicht sagst du auch, hey, okay, ja, ist gut, ich suche mir eine Vertrauensperson. Ich bete mal für das. Es muss ja nicht gerade etwas sein, wo man sagt, für die nächsten 3 Jahre. Vielleicht einfach mal ein Gespräch. Und ich stehe dort zu meinen Schwächen dazu. Was auch immer bei dir dran ist, go for it. Weil Jesus kommt mit. Ich bete. Ja, Herr Jesus Christus, ich möchte dir vielmal Danke sagen, dass du uns kennst, dass wir dich gar nicht mehr vorspielen. Und ja, dass du uns liebst. Hey, du nimmst uns an, so wie wir sind. Aber du möchtest nicht unbedingt, dass wir bleiben, wie wir sind. Du willst uns geduldig weiterführen. In deiner Kraft, in deiner Weisheit. Und Herr, gib uns den Mut, Herr Jesus, für den nächsten Schritt, der bei uns dran ist. Es ist der nächste Schritt in ein Leben, das mehr von Freiheit prägt ist. Danke viel, viel mal, dass du da bist. Amen.